Nazis schlagen, der Staat schaut zu. Das rufen hier im Ton Menschen vor dem Erfurter Messegebäude am Montag in dieser Woche. Der Grund dafür ist, sie sind stinksauer wegen des Gerichtsurteils, das kurz vorher gegen 9 angeklagte Neonazis im sogenannten Waldstedt-Prozess verkündet worden ist. Sie sind sauer, weil diese Neonazis nur mit Bewährungsstrafen für eine gemeinschaftliche und heftige Körperverletzung davongekommen sind. Sprechen wir jetzt hier drüber und schauen zurück auf diesen Prozess. Zusammen mit dir, David, du hast dir zumindest vereinzelt dieses Verfahren im Gerichtssaal hier in Erfurt angeschaut. Zu Beginn, lass uns das Ganze noch einmal kurz einordnen. Was ist denn der Hintergrund von diesem sogenannten Waldstedt-Prozess?
Diese Geschichte um den Waldstedt-Prozess, die beginnt im Februar 2014 im Dorf Waldstedt bei Gotha und zwar mit einer eingeworfenen Fensterscheibe im sogenannten Gelben Haus. Das ist eine Neonazi-Immobilie, ein Knotenpunkt auch für Geldwäsche und Prostitution der sogenannten Turonen, wie wir heute wissen. Zu diesem Zeitpunkt in dieser Nacht im Februar 2014 trommeln sich die Neonazis dort zusammen unter dem Anführer von Thomas Wagner. Er ist auch einer der führenden Köpfe dieser militanten Turonen hier in Thüringen. Und über die Telefone, die vom Verfassungsschutz auch abgehört worden sind, bekommt man eben mit, dass es um eine Angelegenheit mit, so wörtlich, den Zecken gehen würde. Einer von dieser Gruppe weiß eben auch, dass es zum gleichen Zeitpunkt eine Dorfgesellschaft gibt, die in Waldstedt feiert. Eine Kirmesgesellschaft. Man fährt also dort geschlossen als Gruppe hin, maskiert und auch kampfbereit. Und dann stürmen diese Neonazis den Saal in Waldstedt. Das Ganze dauert auch nur 3 Minuten. Es gibt schwere Körperverletzungen und massive Zerstörungen im Saal. Ja, und dann gibt es 2018 das Urteil gegen ursprünglich 11 Neonazis, woraufhin die Revision folgt vom Bundesgerichtshof wegen Fehlern in der Beweisführung. Und diese Verurteilung von 2018 geht dann eben zurück an eine andere Kammer des Landgerichts hier in Erfurt. Und jetzt im Frühjahr dieses Jahres wurde eben auch bekannt, dass es sogenannte Deals schon im Vornherein gab. Das heißt, die Staatsanwaltschaft, die Verteidiger der Angeklagten und das Gericht hat sich bereits vorher getroffen und Deals ausgehandelt. Das Ganze findet jetzt also 7 Jahre später nochmal vor Gericht statt und 3 der Angeklagten, muss man auch sagen, sitzen mittlerweile auch wegen ihrer Turonenzugehörigkeit in U-Haft, kamen dann auch immer mit Fußfesseln in den Saal hinein. Es ist also ein ganz großer Prozess, der jetzt hier diese Woche zu Ende gegangen ist.
Zu Ende gegangen ist er 7 Jahre nach dem brutalen Angriff durch Neonazis in Waldstedt. Jetzt am vergangenen Montag hat die Vorsitzende Richterin das Urteil verkündet und begründet. Welche Strafen hat sie denn nun genau verhängt gegen die angeklagten Neonazis?
Es gab Strafen zwischen 1 Jahr und 1 Jahr und 10 Monate, zum Beispiel für Thomas Wagner, einen der Rädelsführer an dieser Nacht. Die wurden aber alle zur Bewährung ausgesetzt. Das Urteil hieß gemeinschaftliche schwere Körperverletzung. Dafür kann man normalerweise 1,5 bis 10 Jahre Haft geben, also Freiheitsentzug. Wichtig für diesen Tatbestand ist nicht unbedingt ein eigentlicher Schlag oder eine eigentliche Verletzung, sondern es reicht schon aus, wenn man dabei gewesen ist. Das Problem von Anfang an in diesem Prozess war, dass es nicht genügend Beweise gegeben hat, um Leute wirklich einzeln zu identifizieren und auch andere Strafen zu verhängen. Es gab lediglich 2 DNA-Spuren und die Aussage eines Opfers, die dann wirklich zur Identifizierung von ein paar Angeklagten geführt hat. Also eine dünne Beweislage. Und die Vorsitzende Richterin hat eben auch deutlich gemacht im Prozess, dass ohne diese heftig kritisierten Deals gar keine Strafen zustande gekommen wären, sondern die Neonazis wären fast alle sonst frei rausgekommen am Ende.
Das heißt, die Kritik an den Deals hat schon auch was gebracht, dass bei jedem Prozesstag es eine Kundgebung gab und im Vorfeld auch Kritik an den Deals geübt wurde, zum Beispiel von den Omas gegen Rechts, die eine Petition auch unterzeichnet haben. Nun sind das ja bekannte Neonazis, die auch zu großen Teilen den Turonen zugerechnet werden, du hast es gerade schon gesagt. Einer von ihnen ist der vermeintliche Anführer dieser Nacht vor 7 Jahren in Waldstedt, Thomas Wagner. Es sind Neonazis, aber warum hat denn das Gericht bei seinem Urteil das rechte Tatmotiv überhaupt nicht berücksichtigt?
Ja, Christine, darüber wurde immer wieder heftig gestritten, nicht nur in dieser Woche, sondern auch in den Wochen davor. Wir kennen andere Angriffe auf Menschen, zum Beispiel letztes Jahr vor der Staatskanzlei in Erfurt durch mutmaßlich Neonazis. Da ist die Staatsanwaltschaft Erfurt auch nicht auf ein rechtes Tatmotiv eingegangen, obwohl es wirklich Zeugenaussagen ja auch gab. Das waren Neonazis, die hatten eine szenetypische Kleidung ein. Wir kommen hier zu einem großen Problem, das es in der Justiz gibt oder das es in unserem Rechtsstaat gibt, dass nämlich rechte Gesinnung nicht gleich rechtes Tatmotiv bedeutet und vor Gericht auch nicht bedeuten darf. Denn vor Gericht und vor JuristInnen muss ja immer alles genau bewiesen werden und da muss es stichhaltige Beweise geben und da sagt eben das Gericht und da sagt auch die Staatsanwaltschaft Erfurt, nur weil das jetzt Neonazis waren und sind, müssen sie die Kirmesgesellschaft nicht aus dieser Gesinnung heraus angegriffen haben. Also es gibt dafür keine stichhaltigen Beweise für, dass der Schlag aufgrund der Gesinnung ausgeführt worden ist. Und zudem sagte die Vorsitzende Richterin Ute Rademacher auch, war diese dort feiernde Gruppe, diese Kirmesgesellschaft, eben nicht eine klar zum Beispiel antirassistische oder sonst wie politische Gruppe.
Aber ist so eine Begründung überhaupt haltbar und nachvollziehbar?
Also rechtlich kann man diese Argumente, wenn man rein juristisch argumentiert, finde ich nachvollziehen, dass es für alles einen konkreten Beweis geben muss. Dass man auch für eine Gesinnung, für ein politisches Motiv auch einen stichhaltigen Beweis braucht. Aber man muss ja zum Beispiel auch sehen, dass sich die Zivilgesellschaft in Waldstedt immer wieder gegen die Neonazis eingesetzt hat. Also nicht nur irgendeine Gruppe war, sondern wirklich auch für die Neonazis einen Gegenpol dargestellt haben soll, was ja auch aus den Telefonüberwachungen herausgekommen ist. Da wurde ja so wörtlich von den Neonazis das Gotha-Zeckenhaus benannt. Und Zecken ist ja ein Begriff, der wirklich mit der linken Szene auch eng zusammenhängt. Außerdem haben die Neonazis am Telefon in dieser Nacht gesagt, die Sache solle so wörtlich ein für alle Mal geklärt werden. Also die Argumentation, hier sei eine Gruppe Neonazis einfach so auf eine nicht politische Gruppe losgegangen, ist in diesem Zusammenhang, finde ich, anzuzweifeln. Und Fides von Radio Lotte und ich haben nach der Verkündung des Urteils nochmal mit Franz Zobel von der Opferberatung Esra gesprochen. Und Franz Zobel hat eben kritisiert, dass die Richterin Anträge gar nicht zugelassen hätte, dass ein rechtes politisches Tatmotiv thematisiert wird. Und er hat gesagt, dass eine Organisierung in militanten Neonazi-Strukturen eben durchaus für ein solches Motiv sprechen würde.
Das hat auch der Bundesgerichtshof in mehreren Urteilen festgestellt, dass das zum Beispiel zur Einordnung von rechtsmotivierten Straftaten auf jeden Fall ein Hinweis ist und ein ganz wichtiger Hinweis. Ist hier nicht passiert. Das ist aber in Thüringen passiert das, oder beziehungsweise auch nicht nur in Thüringen passiert das leider sehr selten.
Sagt Franz Zobel von Esra, der Opferberatungsstelle hier in Thüringen, nach dem Urteil. Nun ist dieses Urteil im Waldstadt-Prozess ja wenig überraschend. Schon vor dem Prozess galt es als relativ sicher, weil es eben die Deals gab, dass die Angeklagten mit Bewährungsstrafen in Anführungszeichen davonkommen bzw. nur Bewährungsstrafen erhalten. Die Deals hatte die Staatsanwaltschaft den Angeklagten vorher angeboten. Aber gab es dann eigentlich trotzdem am Montag zur Urteilsverkündung noch irgendwas, von dem ihr als Pressevertreter, Pressevertreterinnen überrascht wart?
Ja, in der Tat, das war durchaus ein spannender Vormittag. Gleich am Anfang der Urteilsverkündung gab es eine ordentliche Abwatsche für die Medien, für die NebenklagevertreterInnen und für die Opfervertretungen. Die Vorsitzende Richterin Ute Rademacher ist regelrecht laut und verärgert geworden. Sie habe der Öffentlichkeit Einmischung in diesen Prozess vorgeworfen. Medien und die Opfervertretungen wie Esra hätten teils eine falsche Darstellung benutzt. Zum Beispiel kritisiert sie eben die Medien, dass immer wieder von einem Formfehler gesprochen wurde. Es war aber kein Formfehler, sondern ein Fehler in der Beweisführung. Das ist auch ein Punkt, den sie auf jeden Fall berechtigt gemacht hat. Sie verteidigte gleichzeitig die Arbeit des Gerichtes. Sie, die JuristInnen, hätten einen Eid geschworen, jeden vor dem Gesetz gleich zu behandeln.
Ist das denn eine Kritik, die gerechtfertigt werden kann?
Naja, man kann auf jeden Fall verstehen, was sie meint. Die Aufgabe des Gerichtes ist es ja, jeden Menschen vor dem Gesetz gleich zu sehen und danach zu urteilen, ganz gleich, wie die politische Gesinnung ist. Und es gab vereinzelt Darstellungen in den Medien, das habe ich schon gesagt, die nicht ganz sauber waren. Und man muss natürlich auch sehen, dass das Gericht in einer Zwickmühle war. Denn zum einen hat die Richterin wirklich benannt, was es war, nämlich so wörtlich überfallartiges Rollkommando. Sie hatte aber wirklich nur diese Deals als einzige Möglichkeit, überhaupt Strafen zu verhängen. Und was die Sache mit der Einmischung der Parteien betrifft, was sie auch heftig kritisiert hat, da muss man nochmal sehen, dass als der Baltschat-Prozess im Landtag behandelt worden ist, es nicht um die Einmischung in den Prozess ging. Ich habe vor gut einem Monat mit der SPD-Abgeordneten Dorothea Marx gesprochen, die selbst Juristin auch ist. Und sie hat zu diesem Zeitpunkt einen Antrag in den Landtag eingereicht, der auch behandelt worden ist, mit dem Titel Uneingeschränkte Solidarität mit den Opfern rechter Gewalt. Und der wurde eben eingereicht anlässlich dieses Baltschat-Prozesses. Und ich habe sie dann auch gefragt, ob das Parlament wirklich der richtige Ort für ein solches Thema, für einen solchen Antrag ist.
Ja, weil mir geht es nicht darum, jetzt dem Gericht irgendwie genau vorzuschreiben, was es zu tun oder zu lassen hat, sondern dass wir eben mal schauen, angesichts dieser Entwicklung, wie sie jetzt halt stattgefunden hat, was kann man eigentlich tun, um den Interessen von Opfern in so einer Situation halt doch besser gerecht zu werden oder auch die Akzeptanz von solchen Verfahren zu erhöhen. Und dass ich habe ausschließlich nur eine rechtspolitische Forderung erhoben hier im Thüringer Landtag, und das darf ich und das kann ich und das soll ich auch als Politikerin, wenn ich was für richtig halte, nämlich dass man die Strafprozessordnung doch ändern sollte, dass man bei Straftaten von einem bestimmten Schweregrad, also Mord, Totschlag, Körperverletzung, Straftaten gegen körperliche Unversehrtheit, gegen sexuelle Selbstbestimmung, dass man da doch vielleicht künftig sagen sollte oder festlegen sollte gesetzlich, dass wenn in so einem Fall solche Deals gemacht werden, für die es wie gesagt auch gute Gründe geben kann, dass man dann sagt, da brauche ich eine Zustimmung, nicht nur von Staatsanwaltschaft und Gericht, sondern auch von den Angeklagten halt, ne, dass die da mitmachen, aber auch von den Nebenklägern, ja. Weil dann wäre der Rechtsfrieden sozusagen gewährleistet, dann könnte man halt miteinander abwägen.
Das ist Dorothea Marx von der SPD. Das ist eine lange Antwort, aber beschreibt, finde ich, ganz gut, was das eigentliche Ziel der politischen Debatte im Landtag in den letzten Monaten gewesen ist.
Im Zuge der Urteilsverkündung im Baltschat-Prozess am Montag wurde ja die Opferberatung Esra kritisiert und auch die Presse für eine Einmischung in den Prozess. Aber auch die Nebenklageanwältinnen und Anwälte wurden harsch von der Richterin Ute Rademacher kritisiert. Warum denn die Nebenklageanwältinnen?
Nun, die hatten sich geweigert, am vergangenen Montag ein Abschlussplädoyer zu halten, weil sie dem Gericht ein so wörtlich abgekartetes Spiel vorgeworfen haben. Und da hat die Richterin eben diesen Montag nochmal von Stimmungsmache gesprochen und hat gesagt, da sei manchen anscheinend der innere Kompass verloren gegangen. Sie sagte, Nebenklageanwälte hätten die Opfer politisch instrumentalisiert und falsch beraten, und eben nochmal mit Verweis auf die Parteien, es sei nicht gut, dass es dann eine Einmischung vom Parlament zu einer Sitzung gegeben habe zu diesem Prozess. Und generell hat sie nochmal gesagt, für alle jetzt auf alle bezogen, Medien, OpfervertreterInnen und Nebenklage, sie hat gesagt, wer den Rechtsstaat angreife, der müsse seine Einstellung zur demokratischen Grundordnung dieses Landes in Frage stellen. Das war ein heftiger Satz, da haben auch alle sich angeguckt und erstmal geschluckt. Das hat die Richterin in dieser Woche gesagt zur Urteilsbegründung.
Und wahrscheinlich muss man auch aufpassen, wer sind die Opfer, wer sind die Täter, dass das nicht verdreht wird. Es gab 12 Prozesstage im Baltschat-Prozess. Die sind jetzt vorbei, der Prozess ist beendet, das Urteil ist gesprochen. David, du hast einige Prozesstage mit beobachtet. Wie würdest du denn nach all den Wochen der Verhandlungen das Ganze bewerten oder auch kommentieren?
Also erstmal muss ich sagen, dass ich mich schwer tue, damit so einen Abschluss zu finden und zu sagen, das ist gut, das ist schlecht, weil das ist in diesem Fall, wie immer, wenn es um Recht, Gerechtigkeit und das Gesetz geht, sehr, sehr schwierig. Wenn ich meinen Senf dazugeben darf, muss ich sagen, das Gericht musste auf jeden Fall mit einem Dilemma umgehen und hat mit den Deals auch eine Strafe gefunden. Das hätte es ohne die Deals nicht gegeben. Aber es hätte, so wie ich das nun wahrgenommen habe, durchaus die Möglichkeiten gegeben, ein rechtes Tatmotiv auszuarbeiten und damit eben auch zu signalisieren, was konkret rechte Gewalt für einen Problemstellenwert hat, in Deutschland und in Thüringen ganz konkret. Und ich fand es durchaus heftig, wie die Richterin die KritikerInnen abgewatscht hat. Also der Vorwurf des Angriffes auf den Rechtsstaat, das ist schon eine ordentliche Nummer. Und auch die Opfervertretung, denen so Vorwürfe zu machen, das kam natürlich nicht gut an. Generell hatte ich bisweilen schon den Eindruck, auch wenn man an den Angriff vor der Staatskanzlei in Erfurt letztes Jahr denkt, dass es nicht in allen Instanzen, weder jetzt bei der Staatsanwaltschaft noch bei Gericht, die nötige Sensibilität gibt, wenn es um die Anerkennung rechter Tatmotive geht. Und ich möchte Antonie Rietschel bemühen, die hat für die SZ einen Kommentar geschrieben und hat geschrieben, schaut die Justiz bisweilen nicht genug hin? Wer eine solche Frage stellt, greift auch nicht per se den Rechtsstaat an. Er oder sie wünscht sich lediglich eine Debatte auch innerhalb der Justiz. Das war ihr Kommentar. Und dieses ganze Thema wird natürlich auch spannend bleiben in diesem Jahr und brisant, denn nicht vergessen, wir haben dieses Jahr noch zwei Prozesse, die anstehen, die starten werden. Über den Angriff in Fretterode gegen zwei Journalisten und der Prozess um den Angriff vor der Staatskanzlei wird auch dieses Jahr starten. Das haben wir jetzt gehört in dieser Woche.
Das war es aber erstmal soweit zum Waldschat-Prozess, zu den Bewährungsstrafen, die ausgesprochen wurden gegen gewalttätige und militante Neonazis im sogenannten Waldstedt-Prozess. David, du hast diesen Prozess oder einige Prozesstage beobachtet und hast auch versucht, am Ende nochmal so eine Erklärung abzugeben, weil es ja eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was der Rechtsstaat entscheidet, die Richterin am Ende, und auf der anderen Seite dem Wunsch aus der Zivilgesellschaft, Gerechtigkeit auch zu erfahren nach dem Angriff vor 7 Jahren. Der Waldstedt-Prozess ist jetzt auf jeden Fall zu Ende gegangen am Montag, aber vergessen ist der Angriff für die Opfer definitiv noch nicht. Für die Opfer, die in Waldstedt mit den Tätern von damals teils immer noch im Dorf zusammenleben. Danke, David, für deine Einschätzung.